Ein Pfarrer besucht eine Gemeinde auf dem Lande, hat einen Vertretungsdienst und dann sagt er dort, alle in dieser Gemeinde, ihr müsst alle einmal sterben. Und da grinst ein Mann so vorne in der ersten Reihe und da sagt der Pfarrer, was ist mit Ihnen los? Sagt er, ich bin zu Besuch, ich gehöre nicht zu dieser Gemeinde. Ja, Ewigkeitssonntag, Totensonntag im Volksmund. Wir gedenken an die Verstorbenen. Wir waren gestern auch da, Dagmar und ich haben das Grab unseres Sohnes mit dem 30 bedeckt und ein Gesteck draufgelegt. Wir denken an die Verstorbenen. Oder wir sagen als Christen auch an die Heimgegangenen, weil wir glauben, dass sie dann bei Jesus sind, zu dem sie hier gehörten, vom Glauben zum Schauen dann gekommen sind. Ich war diese Woche auch in einer Beerdigung, der Bernd Kloß, ich weiß nicht, wer ihn kennt, hatte eine Zimmereiwerkstatt in Lüderitz, hat bei uns viel gearbeitet, in Wilhelmshof. Auch Christ gehörte mit zu den Gideons und ist jetzt verstorben. Und am Mittwoch war die Beerdigung eine große Gemeinde, trotz Corona waren viele da, ja, viele Freunde, viele Glaubensgeschwister auch. Ja, Dankbarkeit für die, die von uns gegangen sind, für die Zeit, die wir sie haben durften. Wir danken Gott jeden Tag in unserem persönlichen Gebet für die Zeit, die wir unseren Sohn Siegfried haben durften. 15 Jahre war er, als er verstorben ist. Natürlich auch Traurigkeit, das kommt sich immer wieder mal hoch, auch wenn man daran denkt, wie alt er jetzt wäre, wie er aussehen würde jetzt. Aber auch Freude auf das Wiedersehen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Bruder telefoniert, einem Pfarrer aus Süddeutschland, der war lange Zeit der Vorsitzende des Blauen Kreuzes in Deutschland und war öfters auch im Wilhelmshof bei uns. Und dann im Anruf kam er dann darauf, wahrscheinlich werden wir uns hier in dieser Welt nicht mehr wiedersehen. Er ist schon weit über 80. Aber, sagt er dann, aber dann bei Jesus auf jeden Fall. Ja, Bedenken des eigenen Todes. Bei jungen Menschen ist das sicher nicht so drin, aber bei uns Älteren, die wir schon diesem, ja, der Ewigkeit schon näher sind als vor Jahren noch, ist das, denke ich, schon wichtig. Manche machen sich Gedanken, was dann auf ihrem Grab stehen könnte oder sollte. Johannes Rau wurde auch Bruder Johannes genannt. Er hat auf seinem Grab stehen, auch dieser war mit dem Jesus von Nazareth. Sein Vater war früher mal Blaukreuzsekretär in Westdeutschland. Ist durch die Lande gereist und hat da sich um Alkoholiker gekümmert. Auch dieser war mit dem Jesus von Nazareth. Fand ich eine schöne Grabesinschrift. Das ist ein reicher Mann und er bespricht mit dem Notar sein Testament und auch seine Beerdigung, die Trauerfeier. Und dann sagte er, ich möchte gerne, dass klassische Musik gespielt wird zu meiner Beerdigung. Da fragte der Notar, was möchten Sie hören? Ja. Ja, wir haben das Wort schon gehört heute, du hast uns gesagt, es war nicht der Wochenspruch, der Wochenspruch ist noch ein anderer, aber es ist...
Was meinst du?
Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
ja.
Auf dass wir klug werden.
Klug werden, ja, das
ja. Glaubensbuch, ja. Ja, ein ganz wichtiges Wort in der Bibel. Ich denke, was auf dem Grabstein steht, ist nicht so wichtig. Manche schreiben da noch den Beruf drauf. Ein Grabstein habe ich fotografiert, da stand drauf, war Chefarzt in der Klinik und so weiter. Und dann war er noch Weltenbummler, stand alles da drauf. Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Darauf dürfen wir uns freuen. Dass dort unser Name bekannt ist, das ist wichtig. Ich lasse mal in der Überschrift eine seltsame Geschichte. Der bekannte Richter Oliver Wendell Holmes kann im Zug sein Ticket nicht finden. Der Schaffner sieht geduldig zu, wie der 88-Jährige seine Taschen durchsucht. Da kennt er ihn, aber ohne Erfolg. Und dann sagt der Schaffner, wir vertrauen Ihnen. Wenn Sie sie gefunden haben, dann zu Hause, schicken Sie uns das Ticket zu. Und da sagt der Richter, mein lieber Herr, das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist nicht, wo das Ticket ist. Das Problem ist, wohin die Reise geht. Wohin geht die Reise? Was sagt uns die Schrift? Jesus hat uns da ein Gleichnis erzählt vom reichen Mann und armen Lazarus. Der reiche Mann lebte, so heißt es dann in der Bibel, alle Tage herrlich und in Freuden. Es ging ihm sehr gut. Vor seiner Villa oder seinem Schloss lag der arme Mann, der arme Lazarus, der mit Namen genannt wird, der reiche Mann nicht. Und dem ging es nicht sehr gut, krank, die Hunde leckten ihm die Wunden. Ja, und dann sterben sie. Und da steht da, der Lazarus wurde getragen in Abrahams Schoß. Das ist ein Bild. Aber das Bild sagt aus, dass er geborgen ist dort. Dass es ihm jetzt gut geht. Dass er getröstet ist. Dass er gerettet ist. Und für den reichen Mann steht da, er kam an einen Ort der Qual. Ein bedrückendes Bild. Schmerzen, vielleicht Selbstvorwürfe, Traurigkeit. Aber in dieser Geschichte ist etwas Hoffnungsvolles noch. Dieser reiche Mann bittet Abraham, dass jemand von den Toten auferstehe. Denn er hat noch 5 Brüder, die genauso leben wie er. Der Wunsch wurde nicht erfüllt, aber bei diesem Mann ist doch noch etwas da. Er denkt noch an seine Brüder. Ja, die Reise geht in Gottes Nähe oder in Gottes Ferne. Tod ist Trennung. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt der Vater, als der Sohn zurückgekehrt ist, heimgekehrt ist, dieser mein Sohn war tot. Und jetzt lebt er wieder. Das heißt, er hatte keine Beziehung mehr zu mir und ich zu ihm. Aber jetzt ist die Beziehung wieder hergestellt. Wir sprechen ja auch manchmal von Erweckung, dass eine Erweckung geschieht, dass Menschen zum Glauben kommen. Das heißt, Menschen, die tot sind, eigentlich tot für Gott, die keine Beziehung haben zu Gott, dass die eine Beziehung bekommen zu Gott, zu Jesus, dass sie zum Glauben kommen. Und das Ticket für das Reich Gottes ist der Glaube. Jesus sagt, wer glaubt, wird selig. Sagen wir manchmal so hin, wer glaubt, wird selig, aber es ist so, wer glaubt, wird selig, wird gerettet. Im Glaubensbekenntnis sagen wir das ganz bewusst. Ich glaube an die Vergebung der Sünden durch Jesus, an die Auferstehung von den Toten und an das ewige Leben. Wir haben es uns angewöhnt, Dagmar und ich, wir lesen auch jeden Tag, mittags, früh machen wir unsere Andacht, aber mittags legen wir nochmal in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament, jeweils ein Kapitel. Und es ist interessant, das Alte Testament, um Gott kennenzulernen, muss man auch vor allem das Alte Testament auch kennen, wissen, wie Gott ist, dass Gott auch zornig sein kann. Das steht da auch. Und dann beten wir oft im Anschluss das Glaubensbekenntnis. Weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen, woran wir glauben, was unser Glaube ist, was der Grund ist, auf dem wir stehen. Im Prediger 3 lesen wir, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, was Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei allen seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Auch die Menschen, die nicht an Gott glauben, viele jedenfalls denken, na, irgendwie wird es schon weitergehen. Wissen zwar nicht wie, aber so die Vermutung haben sie zumindest oder die Hoffnung, es könnte vielleicht doch weitergehen. Und mit der Ewigkeit im Herzen sieht alles anders aus. Krankheiten, Leiden, auch Schmerzen, Verluste. Es trifft uns als Christen auch, aber es sieht doch anders aus in uns. Wir haben diese Hoffnung, die ganz wichtig ist. Früher, als mal bei uns in der Küche was kaputt ging, eine Tasse zerbrochen war oder ein Teller, dann dachte man so, ach du meine Güte, und dann habe ich gesagt, können wir sowieso nicht mitnehmen. Wir müssen alles hier lassen. Heute ist das nicht mehr so, heute ist es klar, wir müssen alles loslassen, können nichts mitnehmen. Als Christ weiß ich, wohin die Reise geht. Aber die Frage ist natürlich, ist mir das immer bewusst? Ist das eine Gewissheit, die im Kopf ist, oder ist sie auch in meinem Herzen, diese Gewissheit? Von Manfred Siebel gibt es ein Lied, das heißt Herr, komm, aber noch nicht so schnell. Ich habe jetzt noch einiges vor. Manchmal ist das, denke ich, auch so bei uns. Ja. Wir denken schon, dass Jesus bald kommen könnte, aber naja, aber, oder wir bald heimgehen könnten, aber wir haben ja noch so viel vor, was wir alles noch nicht geschafft haben in unserem Leben. Vielleicht auch reisen. Die Frage ist, bin ich reisefertig? Ich hatte es euch mal erzählt, der Pfarrer Johann Christoph Blumhardt, er hat in seinem Schuppen und seiner Scheune immer einen Wagen stehen mit Pferden davor, weil er sagt, wenn Jesus kommt, will ich ihm entgegenfahren. Er hat sicher gewusst, dass das jetzt nicht sein wird, aber er wollte einfach sich immer daran erinnern, Jesus kommt. Ich kann in jedem Augenblick meines Lebens abberufen werden. Ja, und der Wochenspruch für diese Woche aus dem Lukas-Evangelium heißt, lasset eure Lenden umgürtet sein, und eure Lichter brennen. Die Lenden umgürtet sein, das heißt, bin ich reisefertig. Dagmar und ich, wir haben uns angewöhnt, weil wir nur älter geworden sind, wenn wir auf Reisen, Urlaub oder so, dann haben wir eine Checkliste da, wo alles draufsteht. Und dann ist es auch wichtig, dass da draufsteht Bibel, Losung und auch noch ein Liederheft, damit wir auch unsere Andachten dann im Urlaub immer machen können. In Lukas 12 hat Jesus ein Gleichnis erzählt von Warten auf das Kommen. Da heißt es wohl den Knechten, die der Herr wachend findet. Ich denke, viele Christen haben den kommenden Herrn nicht mehr im Blick. Der Papst, der ehemalige Papst Johannes, wie nicht Johannes, Pius da, nicht auch Pius, Benedikt XVI. Ich lese gerade ein Buch von ihm. Ich muss auch ein hochgeistlicher Mann, Pius XVI. Ich habe jetzt eine ganze Menge gelernt in diesem Buch. Und das sagt eben zum Beispiel, dass die Kirche Gott aus dem Blick verloren hat, oder das Jenseits. Worum geht es noch? Um Frieden, Bewahrung der Schöpfung, um Gerechtigkeit. Aber Gott, Jesus, kommt da nicht mehr vor. Und da sagt, das sind alles schwammige Begriffe. Frieden. Der diesjährige Nobelpreisträger, der äthiopische Ministerpräsident, führt Krieg zurzeit in seinem Land. Ja. Barack Obama hat einen Friedensnobelpreis gekriegt, da hat er noch gar nichts gemacht. Und dann hat er Kriege angefangen, als er regiert hat. Wir waren der Schöpfung. Es ist gut, ich denke auch, dass es gut ist, dass wir da mitmachen, da. Aber das rettet diese Welt nicht. Und Gerechtigkeit, wie wollen wir Gerechtigkeit herstellen? Auch jetzt schon in unserem Land Gerechtigkeit, gerade in der Corona-Krise. Da gibt es so viel Ungerechtes. Die Alten werden vergessen da bei den Geld, bei der Geldausschüttung. Die anderen kriegen genügend vielleicht. Und außerdem geht es im christlichen Bereich um eine ganz andere Gerechtigkeit. Jesus sagt, seid bereit, denn die Stunde ist ungewiss. Jesus kommt wie ein Dieb, heißt es, wie ein Dieb in der Nacht. Also plötzlich, unvorbereitet. Wir sind Wartende und als Wartende brauchen wir Geduld. Und Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Die Kehrseite des Wohlstandes und des Wohlergehens ist der Verlust der Sehnsucht nach dem Himmel, unter uns Christen auch. Weil es uns so gut geht, weil wir so gut leben, haben wir eigentlich wenig Sehnsucht nach dem Himmel. Und vielleicht ist Corona Gottes Art, uns wach zu rütteln. Es wird ja immer gefragt, hat denn Gott was mit Corona zu tun? Gott hat immer was mit dem zu tun, was in unserem Leben geschieht, auch in unserem Volk oder in dieser Welt. In der Bibel steht, ist denn ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Die Frage ist nur, ob wir das begreifen, erkennen, was Gott will, ob wir aufwachen. Gott hat immer seine Hand im Spiel. In Epheser 5, Vers 14 steht, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten. Also ich kann auch als Christ schläfrig sein, vielleicht sogar tot sein. Und darum dieser Ruf zum Aufwachen, es ist böse Zeit. Die tägliche Verbindung mit Jesus hält uns wach. Und die sollten wir pflegen. Die Schriftlesung, dass der Heilige Geist zu uns reden kann. Ich weiß nicht, wann Jesus kommt. Ich weiß nicht, wann mein Leben zu Ende gehen wird. Es kann in jeder Sekunde sein. Und dann stehe ich vor meinem Schöpfer. Und es ist gut, wenn ich vorbereitet bin. Es ist gut, wenn die Ewigkeit in meinem Herzen ist, wenn ich diese Ewigkeit in meinem Herzen, diesen Gedanken pflege. Ja, nach dem Ewigkeitssonntag kommt der Advent. Ich freue mich auf diese Zeit, eine schöne Zeit. Die wird dies Jahr sicher ganz anders sein, wie gesagt, keine großen Feiern. Aber darum geht es auch nicht, um große Feiern. Remedemi oder was weiß ich, die Weihnachtsmärkte, da war ja vom eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes kaum noch was zu spüren. Ist eine schöne Zeit, Kerzenschein, haben vor uns gehört von dem Licht, das uns aufgehen soll, Jesus, das Licht der Welt. Sehr schöne Lieder, die Adventslieder, ich singe das ja gerne jedenfalls. Die haben einen tiefen Inhalt auch. Und die machen uns bereit auch für den kommenden Herrn. Und die Wochensprüche zum Advent, zum ersten Advent, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Diese Gewissheit, er kommt, der König aller Könige. Oder im zweiten Advent heißt es, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Da steht aber vorher noch, wenn dies anfängt zu geschehen, also viele schlimme Dinge in dieser Welt, wenn das anfängt zu geschehen, dann werdet nicht traurig oder depressiv, sondern dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, jetzt ist die Zeit da, dass Jesus kommt. Die Erlösung naht sich. Ja, wir sollten die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat zulassen. Advent ist Zeit der Vorfreude. Wir dürfen uns freuen, dass unsere Namen im himmlischen Computer stehen und nicht irgendwo sonst. Und wir dürfen uns freuen, dass die Leiden dieser Zeit ein Ende haben werden. Das hat Paulus einmal gesagt. Sind eigentlich diese Leiden dieser Zeit, die sind eigentlich gar nicht wert, dass wir da groß dran denken, weil eine herrliche Ewigkeit auf uns wartet. Und wir dürfen uns freuen auf die Umarmung mit unserem Vater. In meinem persönlichen Gebet, das ich gemacht habe, ich freue mich, Jesus, darauf, dich zu sehen und von dir umarmt zu werden. Das wird so sein. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir eine großartige Hoffnung haben auf dein Kommen, auf dein Reich, auf die Begegnung mit dir. Danke, dass wir uns darauf freuen dürfen. Du hast gesagt, du wirst alles neu machen. Du wirst den Frieden dieser Welt bringen, den diese Welt nicht geben kann. Wir danken dir, Herr, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns immer wieder auch stärkst im Glauben, dass wir wach bleiben, dass wir in uns die Sehnsucht nach dir auch behalten. Danke für diesen Tag, für die neue Woche, die vor uns liegt. Wir bitten dich um dein Geleit, um deine Begleitung, um deinen Segen, deinen Frieden, um Weisheit und Kraft für alle Aufgaben. Und segne auch unser Volk und Land, auch die, die jetzt in der Verantwortung stehen, die da entscheiden müssen. Gib ihnen auch Weisheit. Amen.
Amen.